So, schönen guten Morgen. Gut zu hören? Sehr gut. Déjà-vu, war der nicht letzte Woche auch schon hier? Und wahrscheinlich bricht er wieder über Gnade. Stimmt, tut er. Es war eine Idee von Tofi, ich gebe es zu. Thorsten meinte, ja, wir machen mal so einen Predigtplan am Anfang, dann wird geguckt, bei wem passt das, in der Feriensaison ist ein bisschen schwieriger, denn da gab es eine Veränderung und Thorsten meinte, ja, dann kannst du vielleicht, bist nicht so unter Zeitdruck, kannst nächste Woche weitermachen. Und genau, also habe ich den Gedanken aufgenommen. Ich hoffe, es gereicht euch zur Gnade. Also geht's weiter um Gnade und wie man Gnade genießt. Wir fangen wieder an, Epheser Kapitel 2. Epheser 2, ab Vers 8. Wo ist er denn? Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas prahlen kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Kernaussage des Christentums: Wir sind nicht Teil von Gottes Familie, weil wir so toll sind. Was das Schöne ist, wir müssen nicht ständig toll sein, wir müssen nicht permanent das Gefühl haben, Gott muss mich auch klasse finden, ich muss ganz viel leisten. Eine Kernaussage des Christentums heißt natürlich auch für die von uns, die gewohnt sind, wir müssen immer ganz viel leisten, ist das sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin nicht wertvoll, weil ich dies, das und jenes tue. Ich bin wertvoll, weil Gott mich liebt. Ich bin wertvoll, weil Gott mich toll findet. Als kleine Kinder lernen wir das. Wir sind wertvoll, weil unsere Eltern und Geschwister und Freunde uns toll finden. In der Leistungsgesellschaft verlieren wir das ein bisschen. Wir sind wertvoll, weil Gott uns toll findet. Und wir sind, hier steht, wir sind gerettet aus Gnade. Ist die Frage, tja, warum brauche ich Gnade? Und das ist mein erster Punkt. Man wies mich letztes Mal darauf hin. Ich bin ja recht gern sehr informationsgeladen in meinen Predigten. Ich vergesse immer, die Punkte anzusagen. Ich habe immer welche, aber die vergesse ich anzusagen, obwohl ich sie fett drucke. Also Punkt 1, warum brauche ich Gnade? Die Bibel erklärt uns, Gott ist perfekt. Perfekt, total rein, kein Dreck, kein Staubkörnchen, keine Verunreinigung. Wir nicht. Wir haben eine Menge Stolz, Egoismus, Selbstzentriertheit. Und das blockiert für uns den Zugang. Es gibt eine Riesenliste von dem, was uns von Gott trennt, was diese Verunreinigung, dieser Schmutz ist, den wir haben, der uns von Gott fernhält. Die Bibel nennt das Zielverfehlung, auf Deutsch übersetzt oder Sünde. Und es ist eine Riesenliste und vieles davon ist so, dass ich sage, ja, wenn ich keinen umbringe, ist ja schon mal ganz okay. Gott sieht das anders. In dieser Liste stehen Sachen wie, die Leute halten sich für weise. Wenn ich mir anschaue, wie wir mit Tieren umgehen, die wir essen, denke ich so, vielleicht nicht so weise. Oder mit der Umwelt generell. Gott redet darüber, wir haben viele Götzen. Nun, damals war es halt so, man hat halt irgendwelche Statuen aus Stein, aus Gold, aus allen möglichen Materialien, die hat man angebetet, in der Hoffnung, dass sie einem das geben, was man so braucht. Das haben wir nicht mehr. Aus dem Stadium sind wir raus, wir haben jetzt was anderes. Für viele ist es Geld. Hauptsache Geld, Hauptsache Geld. Man denkt ständig über Geld nach. Beziehungen zerbrechen. Ich kenne Familien, wo dann halt Beziehungen total zerbrochen sind, weil es ständig um Geld geht und man sich streitet wegen Geld. Für viele ist es Bildung. Hauptsache Bildung, Bildung, Bildung. Alles andere muss dahinter zurückstehen. Ich entsinne mich an jemanden, die dann halt so meinte, ja, ich habe zwar eine gute Beziehung und ich habe jetzt auch schon meinen Masters fertig. Ich mache noch einen zweiten. Ich muss jetzt an meine Karriere denken mit Paar 20. Ich denke so, ah, du brauchst einen zweiten Masters. Ihre Entscheidung natürlich, ich denke, Bildung ist für viele, so toll das ist, sagt der Doktor, Bildung ist für viele ein Götze, klammere ich mich dran fest oder nicht? Für manche ist es Sex, für andere es ist der Respekt anderer, wie sehen mich die anderen? Wichtig, aber klammere ich mich dran fest, wird es zu meinem Götzen. Vor allen Dingen ist Verachtung, Gier, Hader. Wenn es dir schlecht geht, haderst du damit? Wenn es Probleme gibt, die nicht weggehen wollen, Haderst du damit? Das ist eine von den Sachen, wo Gott sagt, Hader macht uns kaputt. Hader zeigt, wir vertrauen nicht Gott. Hader ist eine von diesen Sünden, über die man nicht so gern nachdenkt. Hochnäsig und besserwisserisch oder auch unbarmherzig unvergebend. Ich hatte diese Woche 2 Videokonferenzen am selben Tag, wo ich mich beide Male sehr ungerecht behandelt fühlte und das dann auch noch falsch fand, was wir besprochen haben oder die Einstellung der anderen falsch fand. Das war am Freitag auch noch. Von Freitag auf Samstag habe ich schlecht geschlafen, weil es ständig in meinem Kopf rumging. Ich habe lange gebraucht, um zu merken, einerseits, ja, ich finde das inhaltlich nicht richtig, aber es ist eben auch viel drin von, ich fühle mich hier verletzt. Da ist es nicht fair, so mit mir umzugehen. Und dieses Festklammern an, ich bin hier sauer, vorgeschoben von meinem Bewusstsein, nein, weil ich das inhaltlich nicht richtig finde, ich bin hier sauer, vieles davon ist aber eine Frage von, ich mag nicht loslassen, ich mag nicht vergeben. In der Welt würde man nicht sagen, du musst deinem Geschäftspartner vergeben, sondern, ja, muss man professionell sein und drüberstehen. Die Gefühle sind aber da. Die Gefühle sind da, die Gefühle trennen mich von Leuten. Das ist das, was Gott als Sünde beschreibt. Also das ist der Grund, warum wir Gnade brauchen. Warum brauche ich Gnade? Wegen der Sünde, wegen den Sachen, die tief, tief, tief in mir drinstecken und immer wieder rauskommen. Paulus schreibt in Römer 8 viel über das Thema, wenn ihr was Näheres lesen wollt dazu, Römer 8, tolles Kapitel dazu. Aber das ist der Grund, dass wir Gnade brauchen. Und jetzt gibt es verschiedene Arten, wie ich damit umgehe, dass ich diese Gnade brauche. Das ist Punkt 2. Punkt 2 also, wie kann ich damit umgehen, dass ich Gnade brauche? Und es gibt 4 Arten, die ich mir aufgeschrieben habe. 4. Die erste, wie ich damit umgehen kann, ich will kein schlechtes Gewissen haben. Ich schütze mich einfach davor. Ich lehne diesen Maßstab ab. Nee. Also ich bin okay, wenn ich folgende Dinge nicht tue. Wir sind eine toleranten Gesellschaft. Es gibt Grenzen, was man toleriert, aber ansonsten sind wir tolerant. Und wenn ich keinen umbringe und keine illegalen Sachen begehe, dann ist das schon okay. Ich will einfach den Maßstab nicht annehmen. Das ist der allgemeine Ansatz in unserer Gesellschaft. Ich will mich nicht schlecht fühlen, ich mache das halt nicht. Eine Art zu sagen, so komme ich mit diesem Maßstab zurecht, ich lehne ihn halt ab. Weil wir finden, unser Maßstab ist richtig. Wenn man uns jetzt gern, wie ich, mit Geschichte beschäftigt, liest man aus verschiedensten Kulturen über die Jahrtausende und stellt fest, die haben total unterschiedliche Maßstäbe. Die sind alle damit aufgewachsen. Jeder von denen damals fand seinen Maßstab richtig, weil er damit aufgewachsen war. So wie wir mit unseren aufgewachsen sind, so wie man sie uns beigebracht hat. Wo man sich dann fragt, ja, also wir empfinden ja unseren Maßstab als absolut, so wie alle anderen in der Geschichte ihn auch immer absolut gefunden haben. Und richtig, vielleicht ist das nicht so. Was ist hier der richtige Maßstab? Gott ist ewig, Gott hat uns seinen Maßstab gegeben. Hört die Frage, wollen wir uns davor schützen oder wollen wir lernen, mehr so wie Gott zu sein? Aber die häufigste Reaktion unserer Gesellschaft, ich schütze mich vor dem Maßstab, ich lasse ihn nicht an mich ran, ich will nicht. Wer das macht, hat zum einen natürlich eine Mauer zu Gott, zu sich selbst und zu anderen. Und er wird niemals Gnade genießen, weil er braucht ja gar keine, vermeintlich. Denn ich akzeptiere den Maßstab nicht, ich brauche keine Gnade, ich bin toll so, wie ich bin. Häufigster Ansatz in unserer Gesellschaft. Und ehrlich gesagt, auch ich reagiere dann häufig so nach dem Motto, ich sollte mich da nicht an zu viel messen, sonst bin ich noch überwältigt. Ich blockiere das auch ganz gerne. Den zweiten Maßstab, der ist dann etwas weniger ungeistlich und weniger unchristlich. Dietrich Bonhoeffer hat in den 30er Jahren ein Buch geschrieben, Nachfolge. Und in diesem Buch Nachfolge gibt es ein Einleitungskapitel. Und die ersten 2 Seiten davon sind ziemlich bekannt geworden seit den 30ern, weil er einen neuen Begriff geprägt hat. Er hat das billige Gnade genannt. Nun, was ist billige Gnade? Das ist kein biblischer Begriff, sondern er hat halt probiert, das, was er in der Gesellschaft sieht, in eine griffige Formulierung zu packen. Billige Gnade definiert Bonhoeffer so. Er sagt, billige Gnade ist, wenn wir sagen, ja, ich brauche mich irgendwie gar nicht, ich brauche mir keinen Kopf drum zu machen, Gott vergibt mir ja. Jesus ist ja gestorben, ich brauche gar nicht erst drüber nachzudenken. Ich spreche nicht etwa den Sünder gerecht, weil Jesus uns vergeben hat. Wenn wir Christen sind, hat Jesus uns alles vergeben und wir sind rein. Ich spreche gar nicht erst den Sünder gerecht in Bonhoeffers Worten, sondern ich sage, ach, die Sünde ist schon okay. Also statt zu sagen, Sünde ist schlimm, sie trennt mich von Gott und dass sie mir vergeben ist, kann mich dankbar machen, kann mich fröhlich machen, sagen die Leute, Sünde, Jesus hat mir vergeben. Also ich leugne nicht, dass das der Maßstab ist. Jesus hat mir vergeben, ich brauche gar nicht drüber nachzudenken. Wie wird man dankbar sein für Gottes Sünde, wenn man so ist? Und das ist das, was Bonhoeffer beobachtet hat in der Kirche seiner Tage. Und was sich auch nicht geändert hat. Billige Gnade ist, die Sünde gar nicht erst zu bedauern und sie loswerden zu wollen. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben, die nicht das ist, was von Gott kommt. Sondern wir definieren den Maßstab um und sagen, naja, Jesus vergibt uns ja. Gottes Plan ist eigentlich, dass wir sagen, wir denken mal drüber nach, wir empfinden das und dann genießen wir auch Gottes Vergebung. Weil dem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Wenn man das nicht spürt, genießt man es auch gar nicht erst, dass man eine Beziehung zu Gott hat, der sagt, hey, das hier ist der Maßstab, du hältst ihn bei Weitem nicht. Ich vergebe dir, wenn du um Vergebung bittest, weil ich dich liebe. Bonhoeffer definiert das weiter und sagt so, es ist Gnade ohne Nachfolge. Teure Gnade ist wie der Schatz im Acker. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht werden muss. Also die zweite Art, wie kann ich mit Gnade umgehen, die nicht ganz so atheistische, die so, ja, es gibt ja Gnade, ich brauche gar nicht drüber nachzudenken. Die dritte Art, mit dem Maßstab umzugehen, ist, ich mache ganz viel, dann fühle ich mich gut. Das haben wir in den 90ern ganz stark gemacht. Wie geht's dir geistlich? Boah, hat diese Woche 2 Stunden in meiner Bibel zusätzlich gelesen und 7 Leute am Tag eingeladen. Und das sind alles feine Sachen, aber wir tendieren dazu, oder viele von uns zu sagen, ich fühle mich jetzt geistlich, weil ich diese Dinge gemacht habe. Machen, machen, machen ersetzt dann halt die Beziehung zu Gott ganz schnell. Machen, machen, machen ist die Art, wie ich mit diesem Maßstab umgehen kann. Ich kompensiere mal das, was Gott gesagt hat, durch das, was ich aus der Leistungsgesellschaft irgendwie verinnerlicht habe. Und dann zu guter Letzt natürlich die Art, wie kann ich mit diesem Maßstab umgehen und der Diskrepanz zwischen ich brauche Vergebung und ich mag das Gefühl nicht. Finden wir in der Bibel, sonst in Psalm 51. Psalm 51, ein toller Psalm von David, wie David damit umgegangen ist, dass er seine Sünde gesehen hat und gesehen hat, wow, ich bin so weit weg von Gottes Maßstab, ich brauche tatsächlich Gottes Vergebung. Und hier ist die Art, wie David darauf reagiert hat. Und es ist eine Art, die uns als tolles Vorbild in die Bibel, in der Bibel überliefert worden ist, damit wir lernen können, wie man damit umgehen kann und dann Gnade genießen kann. Psalm 51, 1-12. Ein Psalm Davids, entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, O Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche mein Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richtspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit dem Ysopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, O Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schicke mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Und das ist die Einstellung, die Gott uns gezeigt hat. Gottes Einstellung ist, wie David hier, erkenn das an, sei demütig drüber, und genieße es, dass Gott dir vergibt. Hab diese Dankbarkeit, dass Gott dir vergibt. Hab dieses Vertrauen, Gott wird dir wieder Freude schenken. Das ist das Vorbild, was die Bibel uns zeigt, wie wir es schaffen können, mit diesem Maßstab umzugehen, zu sehen, da ist der Maßstab, ich werde den nie erfüllen und ich kann es genießen. Und ich kann es deshalb genießen, weil ich weiß, Gott vergibt mir, weil Jesus für mich gestorben ist. Sünde ist nicht egal, für Sünde mussten im Alten Testament viele Tiere sterben und die mussten sterben, damit wir sehen, wie schlimm Sünde ist. Jesus ist für uns gestorben, wir können das sehen in der Bibel, wir können das genießen und dies ist die Art, sich dran zu freuen, dies ist die Art zu wissen, Gott liebt mich, mir ist vergeben, ich kann mich frei fühlen. So wie David hier, es hat schwer auf ihn gelastet, seine Seele belastet, seine Seele sehr belastet. Er hat dieses Gebet gebetet, es war ein Lied, was er auch immer wieder gesungen hat, was ihn befreit hat, was ihn Gott näher gebracht hat. Ich erzählte letztes Mal in Lukas 17, 1 bis 17, könnt ihr euch auch schreiben, Lukas 17, 1 bis 17. Es sind mehrere Episoden, die wir meistens so einzeln lesen, statt im Fluss. Auch das Einzellesen ist natürlich wertvoll, aber halt, liest man mal Lukas 17, 1 bis 17, im Fluss stellt man fest, Jesus zeigt den Jüngern den Marsch, dann die sagen, oh weia, kommen wir nie hin, keine Chance. Darauf sagen die Jünger, stärke unseren Glauben. Die Jünger hatten verstanden, okay, um das zu machen, brauche ich Glauben. Anderes Wort für Glauben ist Vertrauen, Pistis auf Griechisch, Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen, Glauben. Und als nächstes sagt Jesus, wir brauchen noch zwei weitere Sachen. Ihr braucht Demut und ihr braucht Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was Gott euch geschenkt hat. Dankbarkeit für die Vergebung, für die Gnade, die da ist. Obwohl wir den Maßstab nie erreichen werden, vergibt er uns, weil er uns so liebt. Glaube, Demut und Dankbarkeit lernen wir aus der Stelle. Was lernen wir daraus aus diesem zweiten Punkt? Wie kann ich mit dem Maßstab umgehen? Eigentlich heißt der Punkt, wie kann ich Gnade genießen? Wie kann ich Gnade genießen? Akzeptiere diesen Maßstab, denk drüber nach, wie du tatsächlich lebst, bist, was aus dir rauskommt und genieß Gottes Vergebung dafür. Denn Gott ist rein, wir werden das zwar nie erfüllen, aber uns wird vergeben und je mehr du drüber nachdenkst, desto mehr wirst du sagen, toll. Ich habe das nicht verdient, im Himmel zu kommen, aber das ist toll. Es ist toll, dass Gott mich so liebt. Ich kann diese Beziehung mit Gott genießen. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Genieße deine Beziehung zu Gott. Du hast sie nämlich aus Gnade. Und dafür gibt es jede Menge total tolle Stellen dafür, die Beziehung zu Gott genießen, die wir aus Gnade haben, weil wir haben es nie verdient. Auch wenn wir selten drüber nachdenken, so wie ich das gern tue. Jeremia 29, Vers 11. Jeremia 29, 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das ist Gottes Einstellung. Warum können wir die Beziehung zu Gott genießen? Gott sagt hier zu seinem Volk, dass er in der Verbannung ist, weil sie Jahrzehnte und Jahrhunderte lang gesündigt haben, obwohl sie es besser wussten. Diesem Volk sagt Gott, ich habe was mit euch vor. Ich will euch Frieden geben. Und für mich ist es so Frieden, wenn ich so in mich reinhorche, das, was mich so am meisten umtreibt, glaube ich, ist dieser Lärm, der in mir ist, wenn ich in mich reinhorche. Von der Gesellschaft, dong, 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 die Informationsüberflutung, all die Dinge, die vermeintlich wichtig sind, die Sachen aus meinem Job, die mir im Kopf rumgehen, Befürchtung, ha, wie wird das mit dem Unternehmen, wie wird das mit meinem Job, pipapo, die Probleme, die ich um mich rum sehe, das ist das, was mir den Frieden raubt. Und Gott sagt hier seinem Volk, Leute, ihr seid hier in der Verbannung, denen geht es ein Stück schlechter als mir. Ihr seid in der Verbannung und ich habe für euch was geplant, nämlich Frieden. Ich habe für euch Hoffnung geplant. Und das waren Leute, die es so wahrlich nicht verdient hatten. Und Gott sagt, ich habe das für euch vor. Frieden und Hoffnung. Das, was ihr euch im Zweifel am meisten wünscht. Die zweite Stelle, warum wir unsere Beziehung zu Gott so genießen können. Johannes 10, 10, da sagt Jesus, er hat Leben in Fülle für uns vorgesehen, Johannes 10, 10. Leben in Fülle. Jesus will nicht, dass wir so uns gerade durchschlagen und sagen, Hauptsache ich schaff's in den Himmel. Er will, dass wir das Leben jetzt schon genießen. Leben in Fülle und das heißt nicht irgendwie totaler materieller Luxus, nicht unbedingt, sondern halt das Leben genießen, weil wir Frieden haben. Frieden mit Gott, Frieden in uns selbst und nicht so mitnehmen lassen von dem, was ständig auf uns eintrubelt. Eine weitere schöne Stelle als Anregung für deine Kraftzeit vielleicht, Micha 7, Vers 19. Micha 7, Vers 19 als Anregung für Kraftzeit, ne? Wo er sagt so, deine Sünden werde ich in die Tiefen des Meeres werfen. Ich finde die Stelle toll, Micha 7, Vers 19, deine Sünden werde ich in die Tiefe des Meeres werfen. Ich entsinne mich, ich war mal auf einem Schiff in Stockholm. In Stockholm gibt es halt den Zugang zur Ostsee, was ein riesiger Archipel ist, also viele kleine Inseln von irgendwie 1 Meter bis 50 Meter groß. Und ich bin mit diesem Schiff da durchgefahren, habe ich mir so vorgestellt, naja, die Dinge, die ich nicht gerade toll gemacht hatte letzte Woche, wie die so in die Ostsee fallen, und dann ist das Schiff weggefahren. Und da hinten, da geht jetzt gerade meine Sünde unter und sinkt auf den Boden der Ostsee. Und dieses Bild, ich stehe auf diesem Schiff, da sinkt meine Sünde wie so ein Stein in die Ostsee und ich fahre weg. Das ist mir nach 3 Jahren hängen geblieben. Dieses Gefühl, da versinkt es, ich fahre weg, weg ist das Zeug. Micha 7, Vers 19. In den Tiefen des Meeres versunken. Oder auch ausschreiben, vielleicht, wenn du das machen möchtest. Jeremia 32, ab Vers 38. Wieder ist es das Volk, das in der Verbannung ist. Und Gott sagt hier, ich will ihr Gott sein, damit es ihnen gut geht. Und ihren Kindern will ich auch Gutes tun. Und es wird mir Freude machen. Also was Gott, ich möchte ihm was Gutes tun, das wird ihnen Freude machen. Wie gesagt, schreib es dir auf, Jeremia 32, ab 38. Und dann eins der schönen Gleichnisse von Jesus, das lesen wir jetzt wieder in Matthäus 20. Eins der Gleichnisse über Gnade. Matthäus 20, ab Vers 1. Was ist denn hier 20? 21. Ja. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von 1 Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht doch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich würde euch dafür geben, was recht ist. Da ging sie zur Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr den ganzen Tag untätig rum? Fragte er sie. Es hat uns niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagt er zu ihnen, geht auch ihr noch in mein Weinberg arbeiten. Am Abend sagt der Gutsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die es gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder 1 Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten 1 Denar. Dabei gärten sie auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagt der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf 1 Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Ich finde dieses Gleichnis toll. Weil es ist ja Sommer, ne? Ich kann mir vorstellen, wie das so ist, in der Hitze zu arbeiten. Jetzt machen wir wenig Gartenarbeit, aber ab und zu dann schon und dann so schweißtreibend. Und mir als Büromensch ist noch 2 Stunden hier irgendwann schon Schluss. Morgens um 6 haben die angefangen, bis abends die ganze Zeit geschuftet. In praller Sonne in Israel ist ziemlich heiß. Die ganze Zeit haben sie geschuftet. Und haben gesagt, okay, wir haben uns geeinigt hier, wir kriegen den normalen Stundensatz, 1 Denar für den ganzen Tag Arbeit. Und dann gibt es so ein paar Leute, die stehen auf dem Marktplatz. Die schuften nicht in der Sonne, die stehen wahrscheinlich im Halbschatten. Die müssen zwar nicht arbeiten, aber die sind frustriert, weil Tagelöhner waren Leute, die hatten nicht große Ersparnisse auf dem Konto. Die haben jetzt nicht gearbeitet, weil sie gesagt haben, ach ja, ein bisschen sinnvolle Betätigung, tut mir gut. Die haben gearbeitet, weil sie ja ihre Familien ernähren mussten. Und das ist echt schwierig, wenn man von Tag zu Tag einen neuen Job finden muss. Die stehen also auf dem Marktplatz und hoffen, dass irgendjemand sie einstellt. Morgens um die normale Zeit ist das ganz vernünftig und relativ wahrscheinlich. Wenn so am Mittag noch keiner da gewesen ist, dann wird es echt schlecht. Und dann stehen die da und wissen, ja, Essen kaufen heute Abend, sieht schlecht aus, weil ohne Geld kann man schlecht was kaufen. Die stehen also da und wissen, nicht nur habe ich den ganzen Tag frustriert hier rumgehangen, weil ich keine Arbeit bekommen habe. Ich weiß auch noch, nachher fehlt das Geld, um meiner Familie was zu essen zu kaufen. Das heißt, wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit allesamt heute Abend hungrig schlafen gehen. Ich selbst, meine Frau, meine Kinder, wir werden wohl wieder hungrig schlafen gehen müssen. Und diese Gewissheit, so die erste Hälfte des Tages hat man noch Hoffnung, die Gewissheit ist echt mies. Dazu stehen zu wissen, ich möchte jetzt gern Geld verdienen, ich brauche das Geld dringend für meine Familie, nicht für Luxus, für Essen. Ich brauche das Geld dringend für meine Familie, aber ich kriege keinen Job. Und sie stehen da und die Frustration kommt. Und die Frustration wird größer. Naja, dass um 17 Uhr noch jemand kommt und sagt, ey Alter, ich stell dich ein. Das ist jetzt unwahrscheinlich. Und wenn, naja, das reicht halt gerade, so eine Familie für einen Tag durchzufüttern, das ist jetzt nicht gerade viel, was ich da kriege, wenn ich eine Stunde arbeite. Aber vielleicht kommt ja noch ein. Und dann kommt dieser Weingutsbesitzer. Die Leute gehen also in den Weinberg und arbeiten, kriegen den vollen Tagessatz. Das, was sie gebraucht haben, kriegten sie. Sie hatten es null verdient. Die sind halt spät gekommen, die waren einen Tag überfrustriert. Sie haben es null verdient und sie kriegen einfach alles, was sie gebraucht haben. Gott ging nicht hin und hat gesagt, so, was habt ihr denn geleistet? Da gibt es jetzt die faire Entlohnung für. Gott ist hingegangen und hat gesagt, das hier braucht ihr, ich gebe euch das. Nicht, weil ihr es verdient habt, ich gebe euch das, weil ich euch lieb habe. Oder vielmehr in diesem Fall, das waren ja fremde Arbeiter, ich gebe euch das, weil ihr das braucht und ich kann es euch geben. So war dieser Gutsbesitzer natürlich ein Bild für Gott, ich gebe euch das, weil ihr das braucht und ich kann es euch geben. Nicht das, was ihr verdient habt, ich gebe euch das, was ihr braucht, weil ich euch so sehr lieb habe. Und dies ist der Schlüssel dazu, die Gnade und die Beziehung zu Gott zu genießen, was der dritte Punkt war. Gnade und Beziehung zu Gott zu genießen, obwohl man diesen Maßstab anerkennt und sagt, boah, ich bin weit davon weg, so zu sein. Zu sagen, boah, Gott vergibt mir, weil Gott mich liebt, ich kann dankbar sein, ich kann begeistert sein und ich kann nichts tun, um mir das zu verdienen. So wie diese Leute, die bis 17 Uhr nutzlos am Marktplatz gestanden haben, gesagt haben, tja, schaut schlecht aus mit Essen heute Abend. Sie wurden eingestellt, sie kriegten viel mehr, als sie verdient haben, weil sie es gebraucht haben. So ist Gott zu uns, Gott gibt uns das, was wir brauchen und noch viel mehr. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Das Abendmahl ist eine Zeit, wo wir über Jesus nachdenken. Jesus ist auf die Erde gekommen, um für uns zu sterben, weil wir unsere Sünde nicht überwinden können, weil wir die Nähe zu Gott nicht aus unserem Verdienst kriegen können. Darum kam Jesus, hat 30 Jahre auf der Erde gelebt, obwohl er sich im Himmel hätte gut gehen lassen können. Und anschließend ist er gestorben, ein ziemlich üblen und heftigen Tod mit Folter. Und anschließend, während er am Kreuz hing, haben es die Leute noch über ihn lustig gemacht, nach dem Motto, hey, wenn du der Messias bist, komm doch runter. Also, es war nicht nur sehr schmerzhaft, es war auch sehr demütigend. Und trotzdem hat Jesus nicht aufgegeben, weil er uns so sehr liebt. Das Abendmahl ist die Zeit, über Jesus nachzudenken und die Dankbarkeit zu empfinden dafür, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns alles vergibt, dass er alles für uns gegeben hat, ohne dass wir es verdienen müssen. Brot und Wein, wie üblich, da drüben. Und ich bete noch kurz. Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass wir deine Gnade überall sehen können. Dass deine Gnade auf fast jeder Seite der Bibel zu finden ist, immer und immer wieder, aus verschiedensten Perspektiven. Wir verdienen das nicht, wir werden niemals dahin kommen. Und deshalb hat keiner von uns den Grund, stolz zu sagen, ich bin ja was Besseres, weil ich ja mehr geleistet habe. Wir können nur vor dir stehen und sagen, Gott ist so riesig, Gott ist so toll. Und ich darf Teil seines Volkes sein. Ich darf Teil sein von der Vergebung. Ich darf Teil sein der Gruppe, die auf dem Weg in den Himmel ist, des Jesus-Fanclubs. Dazu hast du uns berufen aus lauter Gnade. Dafür bist du sogar gestorben für uns, weil du uns so sehr liebst. Hilf uns, das zu genießen. Hilf uns, das jeden Tag wieder präsent zu machen, zu sagen, das ist toll. Das ist so ein Privileg, dass Jesus mich so sehr liebt. Danke dafür. Wir beten für eine gute Besinnung im Namen Jesu. Amen.